hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. Heute treffe ich Lia in München. Sie erzählt uns vom Tod ihres Vaters, der nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr engster Vertrauter war. Mehrmals am Tag hatten die beiden Kontakt, teilten den gleichen Humor und auch die gleiche Lebenseinstellung. Als er fast 80 Jahre alt ist, wird bei ihm eine unheilbare Form von Krebs diagnostiziert. Wie die beiden damit umgegangen sind, ob es einen Unterschied macht, wenn jemand schon 80 Jahre alt ist, wenn er stirbt, und warum Humor Lia geholfen hat, nicht nur das letzte Jahr ihres Vaters ganz aktiv zu gestalten, sondern auch darüber hinaus den Tod zu akzeptieren, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir haben gemeinsam gelacht, aber auch geweint. Hallo liebe Lia, jetzt auch nochmal offiziell, habe ich dich vorhin offiziell begrüßt?
Nein. Hallo liebe Sarah.
Wäre ja auch komisch, weil wir sind ja in deiner Wohnung in München. Wenn ich dich in deiner Wohnung offiziell begrüßt hätte, du hast mich dafür sehr nett begrüßt und wir haben gerade schon eine Suppe zusammen gegessen.
Mhm. Richtig.
Die war sehr lecker. Und jetzt wisst ihr nicht genau, wir zeichnen auf, es ist gerade 14.30 Uhr unter der Woche. Da haben ja nicht immer alle Leute Zeit. Du kannst ja vielleicht schon mal auch für die Hörer so ein bisschen kurz erzählen, warum du unter der Woche um 14.30 Uhr hier so gemütlich mit mir einen Podcast aufzeichnen kannst.
Ich habe das große Glück, dass ich freischaffend bin, dass ich keine Festanstellung habe und die Tage mal so sind. Und heute habe ich mir für dich ein bisschen Zeit genommen und freue mich, dass wir hier zusammen Suppe essen konnten und ein bisschen über was Wichtiges sprechen.
Ja. Das ist auch eine Frage, die ich manchmal schon gestellt habe. Ist es für dich was, worauf du dich freust, dass wir jetzt über den Tod deines Vaters sprechen? Also freust du dich auf das Gespräch, auf die Gedanken dazu? Es ist ja noch gar nicht so lange her.
Das ist richtig. Also es ist jetzt ein gutes Jahr her. Und ich kann das eigentlich nur so beantworten, dass ich mich freue, weil ich immer gern über meinen Vater spreche. Ja. Das ist ja für mich auch immer eine Möglichkeit, dass er da ist, richtig? Im Gespräch mit jemanden und vor allem rede ich natürlich gerne mit Leuten, die ihn kennen, die ihn gut kennen, aber ich erzähle auch immer Leuten von dem Einfluss, den mein Vater auf mich und mein Leben hatte, wenn sie es wissen wollen oder wenn sie mich nach meinem Vater fragen, weil ich da schon eigentlich offen mit umgehe, dass ich immer noch in so einem Trauerprozess um meinen Vater auch bin.
Mhm. Ja. Würdest du schon sagen, ja, dass du noch in der Trauer steckst?
Ja, das ist die Frage, so was ist Trauer irgendwie, das ist vielleicht ja auch sowieso was man so für sich definieren muss. Aber ich merke auf jeden Fall, dass es nah an mir dran ist, das Thema, und dass ich mich da schon immer wieder mit auseinandersetze.
Mhm. Aber kannst ja auch sagen, was ist es für dich, Trauer? Also hast du konkrete Symptome, die du spürst? Bei Trauer denken ja die meisten, man ist halt dann häufig traurig, man weint. Bei manchen ist es aber auch genau gar nicht so.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ganz anders, als ich das ursprünglich mal erwartet hatte. Wie das ablaufen wird, wie die Zeit nach dem Tod von meinem Vater sein wird. Ich habe tatsächlich sehr wenig geweint danach oder so. Aber was ist schon, manchmal reißt es mich und ich denke mir, oh Gott, ich würde ihn jetzt so gern anrufen, so, weil ich das mit ihm ständig gemacht habe. Also ich habe mit meinem Vater fast zweimal am Tag telefoniert, also völlig irre.
Kann ich ganz gut nachvollziehen.
Ja, für viele Leute komisch, aber ich hatte eben so ein enges Verhältnis zu ihm. Und und für mich war das halt immer so ein ständiger Begleiter, Freund, Ratgeber, Zuhörer, Fabulierer, Erzähler, alles Mögliche. Er hatte so viele wichtige Dinge für mich. Und das ist dann auf einmal, da merke ich so, oh, das ist einfach, da ist was nicht da mehr.
Also es ist eine Lücke.
Das ist so eine Lücke auf jeden Fall.
Jeden Tag spürst.
Ja, das ist schon da. Also da fällt es mir dann auf, so sehr stark.
Und hat sich das verändert jetzt im Laufe des Jahres? Also ist es stärker geworden? Wird es weniger? Verändert sich das?
Komischerweise gar nicht. Also für mich ist es nicht so, dass ich sagen kann, da ist irgendwas am Anfang ganz stark gewesen und das ist jetzt weniger, sondern das ist irgendwie, in einen anderen Zustand übergegangen. Also das Gefühl, was ich für meinen Vater habe und wie ich das habe, das ist irgendwie, das ist halt so was Allgegenwärtiges. Und das, ich würde nicht sagen, dass sich das verändert. Ja.
Was ja an deiner Geschichte ein bisschen besonders ist, wenn wir es jetzt mit den bisherigen Geschichten, die wir gehört haben, vergleichen, ist, dass du in Anführungszeichen schon 45 bist und dein Vater schon 80 Jahre alt war, als er verstorben war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht manche Leute jetzt denken oder du vielleicht auch als junge, ganz junge Frau gedacht hättest, naja, also dass vielleicht mit 45 der eigene Vater stirbt, wenn er dann schon 80 ist. So nach dem Motto, das muss ja dann eigentlich okay sein vom Gefühl her. Und in der Vorbereitung habe ich auch mir die Frage gestellt und dann aber auch gleich gedacht, ja gut, aber andererseits bedeutet das ja auch schon, dass du ja 45 Jahre deines Lebens oder in dem Fall 44 Jahre mit deinem Vater gemeinsam hattest. Mhm. Also eine wahnsinnig lange Zeit.
Ja.
Kannst du dazu, wie ist es für dich so dieses, meinst du, es verändert was, dass man schon im Leben steht, dass der Vater irgendwie auch mit 80 Jahren ja schon hat ja ein langes Leben gehabt. Versöhnt einen das ein bisschen mehr mit dem Tod? Oder würdest du sagen, dass vielleicht mit 30 und eher um einiges jünger, dass das vielleicht genauso schlimm gewesen wäre und gar nicht so einen großen Unterschied macht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es schon hilft, wenn man weiß, dass es so eine natürliche Ordnung gibt. Ja, also wenn man einfach weiß, das Leben ist endlich und das kommt auf uns alle zu. Das vereint uns alle. Das denke ich schon, also das hat meinem Vater, glaube ich, auch geholfen. Er hat immer gesagt, ja, aber ich hatte ja auch ein schönes Leben. Mhm. Also dennoch wollte er natürlich nicht sterben, ja. Das ist die andere Seite. Und da denke ich mir, ich konnte immer sagen, ja, wir haben einfach eine wahnsinnig schöne, intensive, lange Zeit miteinander gehabt. Und jetzt ist das so. Und wir haben die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, was ein großes Geschenk war durch die Krankheit von meinem Vater. Ja, obwohl sich das so anhört, Geschenk ist eigentlich, wenn man in erster Linie was Schönes. In dem Fall war es einfach das Wissen um diesen bevorstehenden Tod. Aber es war dennoch irgendwie ein schönes Geschenk, weil weil wir dem so ins Auge sehen konnten gemeinsam.
Dein Vater hat ja, glaube ich, war immer relativ viel auch krank in seinem Leben. Es war jetzt auch vielleicht deswegen, vielleicht hast du ja auch schon früh angefangen, oder? Sich dich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
Ja, sehr früh. Ja? Also mein Vater ist wirklich Zeit meines Lebens, war immer irgendwas mit meinem Vater. Also obwohl er jetzt so ein starker Typ und so ein Bär und so war, trotzdem hatte der immer ganz schwierige Gallenblasenoperationen, mehrfache Herzinfakte, irgendwie 1000 Stents. Also es war immer so auf Messerschneide. Hat eine ganz schlimme Lungenentzündung gehabt. Es war immer irgendein Alarm eigentlich um meinen Vater und seine Gesundheit. Das hat mich immer begleitet. Und deshalb ist dann, dass am Schluss dann auch noch Krebs dazukommen musste, war dann irgendwie so ein bisschen, das kann jetzt nicht sein. Also der hat jetzt alles überlebt, alles geschafft, alles immer gemacht. Und dann kommt dieser Scheißkrebs am Schluss. Ne? Also das war schon, ja, das war irgendwie, ja, das hat dann den Baum am Schluss irgendwie umgesägt, leider. Ja.
Was war dein Vater, wenn du ihn jetzt so Leuten beschreibst, die ihn nicht kennen? Ich kenne ihn ja auch nicht, obwohl ich mich gefragt habe, ist das am Kühlschrank dein Vater?
Ja, ja, mein Papa, ja.
Also da würde ich jetzt schon mal sagen, alleine vom Foto sieht er aus wie ein fröhlicher Mensch mit Schalk im Nacken und den Augen.
Ja, der war klasse. Also ich hätte mir echt keinen besseren Vater wünschen können, überhaupt nicht. So riesig großes Herz, total Lust am Leben, total witzig. Immer für alle und für jeden hat er sich begeistert. Ja, das ist schon, ja, war besonders, ja.
Ja, ja. Für dich dann natürlich auch?
Für mich, ja, weil er einfach auch so ein natürlicher Vater war, im Sinne von, der hat das irgendwie alles so mit wahnsinnig viel Spaß und Humor und so. Ich habe mich als Kind immer aufgehoben gefühlt, ja.
Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sowieso, also ich sag mal, auch im Erwachsenenleben noch Kontakt mit den Eltern hat, aber dass man auch so einen intensiven Kontakt pflegt und wirklich ein freundschaftliches Verhältnis hat.
Ja, richtig. Nicht nur ich, sondern auch ganz viele meiner Freunde hatten so ein Verhältnis zu meinem Vater oder auch überhaupt zu meinen Eltern. Also meine Mutter kann ich da auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Der war immer jemand, der wusste immer von allen die Geburtstage und wollte alle Babys und wissen, wer jetzt wo und was und wie die sich entwickelt haben und wo ist der eigentlich. Und waren auch immer viele Gelage und Abendessen bei uns zu Hause. Also die kannten auch meine Freunde immer alle. War auf jeden Fall, der hat immer sehr teilgenommen am Leben von mir und allen meiner Freunde.
Was auch besonders war, ist ja vor allem aber die Zeit, wie ihr dann das letzte Jahr seines Lebens gestaltet habt. Und zwar, erinnerst du dich noch an den Tag der Diagnose? Also du hast ja schon gesagt Krebs. Erinnerst du dich daran, wie du davon erfahren hast, was du gerade gemacht hast? Und wusstest du damals auch sofort, also war es quasi die Diagnose und damit gleichzeitig das Todesurteil? Oder war es so, es ist Krebs und wir wissen alle, Krebs geht sehr oft nicht gut aus?
Das war leider nicht so. Also mein Vater, dem ging es wahnsinnig schlecht über eine sehr, sehr lange Zeit. Er hatte unfassbar viel Schmerzen und keiner konnte ihm sagen, was er hat. Also das war so ein Fischen im Trüben, 1000 Ärzte, alles Mögliche. Also niemand wusste, niemand konnte da Licht ins Dunkle bringen. Und letztendlich, sie wussten bis zum Ende nicht hundertprozentig, was es ist.
Ach,
tatsächlich, weil sie nie so ein Primärkarzinom gefunden haben. Aber sie gehen davon aus, dass mein Vater Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Und das weiß man einfach, dass da nicht mehr viel zu holen ist.
Also, aber das heißt trotzdem, als die Diagnose kam, war es nicht ganz klar, dass das jetzt auf jeden Fall zum Ende führt.
Doch. Also meinem Vater ging es einfach auch schon wahnsinnig schlecht. Ihm ging es wahnsinnig schlecht. Der hatte auch schon alle möglichen Anzeichen von einer schweren Krebserkrankung. Und von daher haben wir uns da auch gar nichts vorgemacht. Also mein Vater hat sich was für uns irgendwie, womit wir nicht unbedingt gerechnet haben, aber mein Vater hat sich noch für eine Chemotherapie entschieden, was wirklich in seinem Zustand ist bewundernswert, dass er das wollte, aber der hatte immer so Sachen, die er noch erleben wollte. Zum Beispiel wollte er unbedingt die Einschulung von meinem Sohn mitbekommen. Das war für ihn ganz wichtig. Und dann ist er halt diesen schweren Weg noch gegangen. Da hat er mehrere Zyklen Chemotherapie noch durchgestanden. Und aber immer mit dem Wissen, dass das endlich ist. Also mein Vater hat noch ein Jahr gelebt nach seiner Krebsdiagnose, was wirklich auch lang ist für Bauchspeicheldrüsenkrebs, was es doch höchstwahrscheinlich war. Aber das zeigte natürlich auch, was der für einen Lebenswillen und irgendwie Freude am Leben hatte. Und Freude auch daran, mit uns noch möglichst viel zusammen zu sein.
Und wie habt ihr das als Familie miteinander geregelt? Also als es eben so klar war, das wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange gut gehen. Was habt ihr euch da gemeinsam, deine Eltern waren ja auch noch zusammen.
Ja.
Habt ihr euch da alle zusammengesetzt und überlegt, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt? Und hat er auch gleich gesagt, ich möchte noch dies und ich möchte noch das machen?
Nee, das ist so lustig, weil gerade wenn du sagst, habt ihr euch nochmal so zusammengesetzt? Also wir saßen immer ums Bett von meinem Vater sowieso die ganze Zeit rum. Also da war mit der Mobilität ja auch am Schluss nicht mehr so viel. Aber es war zu Hause. Also das ist eigentlich das wichtigste Dreh- und Angelpunkt irgendwie von allem, was dann passiert ist, ist eigentlich dieses ganz klar entschiedene, wir machen alles zu Hause, soweit es geht und so gut es geht. Weil mein Vater hat seine Diagnose bekommen, als wir nicht ins Krankenhaus gehen konnten.
Wegen der
Corona-Zeit. Und das war eigentlich das herzzerreißendste und Schlimmste, dass er einfach alleine war. Ne?
Ja.
Also und das ist, jetzt ungeachtet dessen, auch wenn das jetzt nicht die Diagnose in so einer einsamen Krankenhauszeit gewesen wäre, dennoch hätten wir natürlich das immer zu Hause gemacht. Aber das hat mir noch mal viel mehr noch gezeigt, wie wichtig das ist. Also dieses Zusammensein in so einer schweren Zeit. Und das war der größte Wunsch meines Vaters. Ich möchte
dass
zu Hause sein.
Bleiben kann.
Ich möchte einfach zu Hause sein.
Ja. Und da haben da die Ärzte interveniert oder gesagt, oh Gott, auf gar keinen Fall?
Nein. Nee,
das überlassen sie einem
dann. Die haben das absolut, also die haben das eigentlich auch unterstützt. Und wir haben dann einen Dienst bekommen, irgendwie an die Seite gestellt bekommen. Das sind Ärzte, die sich dann eben kümmern, in unserem Fall eine Ärztin mit ihrer Assistentin, die dann zu uns nach Hause gekommen sind und mein Vater zu Hause quasi betreut haben und uns auch. Und das ist wirklich das unfassbarste Glück, was man haben kann. Ja, ja, also dass sowas überhaupt möglich ist und dass es sowas gibt.
Und das ist, also jetzt mal eine Detailfrage, aber wenn das jemand hört und vielleicht auch in einer ähnlichen Situation ist, ist das so im Rahmen einer normalen gesetzlichen Krankenversicherung, wird das gezahlt?
Ja.
Ah ja.
Ja, das wissen sehr wenig Menschen, dass es die Möglichkeit gibt, so einen also so einen Dienst, so nach Hause sich zu holen. Also ich habe das von dem behandelnden Hausarzt von meinem Vater das erste Mal gehört. Und dann ist es mir aber auch in der Onkologie eben nahegelegt worden. Und dann habe ich da irgendwie viel telefoniert, bis ich an der richtigen Stelle dann war. Und die haben uns das dann zugesagt und hatten da Kapazität und genau, ja.
Und dann hast du ja auch einen Sohn, das hast du schon gesagt. Wie war der auch dabei? Saß der auch mit ums Bett?
Ja, ja,
als ihr
immer,
viel mal, als ihr
immer,
bin, ja.
Ja. Also der hat das von Anfang an natürlich mitbekommen. Der wusste immer, der Nono ist krank und müssen irgendwie leise sein. Oder wir wissen nicht, ob der Nono jetzt gerade mitmachen kann. Oder aber mein Sohn war für meinen Vater ein Lebenselixier für die Zeit.
Ja, wenn er auch deswegen.
Ja.
Und eine Chemotherapie ist ja auch kein Zuckerschlecken.
Ja.
Ja.
Und durch ihn eigentlich, also auch durch Lino, wie der das selber so aufgenommen und mitgemacht hat, irgendwie hat uns das auch erleichtert, weil wir irgendwie gesehen haben, dass er da genauso natürlich mit umgeht, wie man das wahrscheinlich auch sollte. Einfach dieses Wissen, so er ist krank, er wird sterben, er ist alt, es ist so, ja, es ist einfach so. Und ich habe ihm das auch ohne Umschweife versucht, immer so zu erklären und ihn da so mit einzubeziehen. Ich habe das versucht, auch so ehrlich wie möglich und trotzdem natürlich kindgerecht.
Ja, das heißt aber auch in diesem letzten Jahr, ihr wart dann, also ich nehme jetzt mal an, dass du hast auch mir vorhin schon gesagt, dass deine Eltern ja um die Ecke gewohnt haben, slash deine Mutter wohnt auch immer noch hier bei dir um die Ecke. Und wenn ihr so viel Kontakt hattet, wahrscheinlich wart ihr dann auch mehrmals die Woche dann auch drüben, oder?
Ja, ja. Also ich... Es gab Zeiten, da war ich jeden Tag, teilweise sogar zweimal am Tag da. Ja. Ja. Also das ist ja auch das, wurde mich eingangs gefragt, dass wie kann es sein, dass wir hier mittags zusammensitzen. Ja. Ich bin eben freiberuflich und in solchen Momenten ist es dann ganz, ganz klar, dass man sieht, oh Gott sei Dank kann ich jetzt gerade über meine Zeit selber entscheiden. Mhm. Ja. Und ich wusste, das ist die letzte Zeit, die ich mit meinem Vater habe und war da sehr froh, dass ich mir das auch immer nehmen konnte, bei ihm zu sein. Mhm.
Und hat er, da kannst du gerne auch mal ein bisschen ausholen, wie war diese Zeit? Also dieses, in meiner Geschichte, wenn ihr die erste Folge von dem Podcast gehört habt, da haben wir ja erzählt, was bei Kathleen und mir quasi passiert ist. Und bei mir war ja der Tod meines Vaters sehr plötzlich, keine Zeit, sich zu verabschieden, keine Zeit, sich einzustellen. Es gab keine Anzeichen, kein gar nicht. Und deswegen finde ich es auch immer so faszinierend. Wie geht man damit um, wenn man das wirklich, wenn alle das wissen, wenn man es weiß, auch so, wenn man dann aber auch weiß, man hat noch ein bisschen zusammen, so wie viel ist dann schon Traurigkeit da, wie viele Gespräche über Dinge, die vielleicht noch im Raum stehen, werden dann geführt, wie will man dann diese Zeit gestalten, das finde ich so, ja, da kriege ich fast so eine Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wie war das bei euch?
Also, es gab total schöne und natürlich auch traurige Tage, aber für mich war eigentlich das Schöne, mit meinem Vater zusammen seine Wünsche erfüllt zu sehen. Weil mein Vater ganz interessante, lustige Bedürfnisse entwickelt hat. Also der hatte auf einmal wahnsinnige Gelüste auf bestimmte Nahrungsmittel, vornehmlich sehr ungesunde Nahrungsmittel.
Zum Beispiel
plötzlich irgendwie eines Morgens wacht er auf mit der Idee, er bräuchte so Waffeln, wo so weiß und rosa mit drin sind. Also die es halt irgendwie, ich weiß nicht, seit 100 Jahren gibt es die irgendwie so ganz eklige so Schaumwaffeln oder Leberkäse. Oder
also sehr bayerisch.
Ja, sehr bayerisch, aber es waren auch so... Plötzlich, ich würde so gerne jetzt Kiroyal trinken, also so irgendwann am Vormittag. Oder ich brauche jetzt unbedingt von Haribo, gibt's doch diese, das haben wir als Kind immer Babyohren genannt. Das sind so kleine, wie heißen die, Pfirsiche. Und plötzlich, also das waren immer so Sachen, das waren immer wie so Aufgaben, die mein Vater mir und meiner Mutter so hingeschmissen hat, was er irgendwie braucht oder gerne hätte oder was ihn jetzt fürchterlich freuen würde. Und ja, und dann... meine Mutter war dann immer ein bisschen geschockt, weil sie wollte ja immer noch ihm was Gesundes. Und wir müssen doch dem jetzt was irgendwie, wenn er schon mal isst, dann muss er doch irgendwas Gesundes essen. Ich immer nur so, um Gottes Willen, er soll genau das kriegen, was er sich jetzt gerade wünscht. Und ja, das war so die Verbundenheit irgendwie auch zwischen mir und meinem Vater, einfach immer so das möglichst noch lustig mit ihm zu machen, mhm, ja, ihm dann die blöden Sachen noch zu geben, mhm, die ja
genau die Schaumwaffe,
genau diese Schaum, genau die dann auch zu finden, weil meine Mutter ist dann los und hat dann versucht irgendwelche Bio-Schaumwaffeln irgendwie zu finden und mein Vater immer so, nein, ich will doch die ekligen Schaumwaffeln haben, was ist denn das jetzt? Und ich habe den immer total verstanden, ich wusste ja immer ganz genau, ja klar, also jetzt ist auch schon wurscht, also jetzt macht man halt das, worauf man gerade irgendwie Lust hat und auch ein Kir Royal ihm zu machen, das war echt, also weil, wo finde ich einen Cassis? Ich musste echt so, wo kriegt man überhaupt noch Cassis? Gibt's das überhaupt noch irgendwo? Das ist ja auch so ein 80er Jahre Überbleibsel und das sind einfach ganz schöne Momente gewesen, mhm, also ihn dann zu sehen, wie er sich freut, wenn das dann irgendwie klappt, mhm, und ja, aber es gab auch viele Tage, da bin ich hin und dann habe ich mich auf ihn gefreut und dann konnte ich gar nicht mit ihm sprechen oder bin mit meiner Mutter in der Küche die ganze Zeit gesessen, weil er nicht mehr wach war oder zu schwach war. Also das waren natürlich auch heftige Tage und Zeiten, aber es war trotzdem dazwischen immer wieder sehr viel Schönes, mhm, auch. Und wichtig für mich und meine Mutter war einfach auch seine Bereitschaft, mit uns über das Danach zu reden. Na, also ich hab das Glück gehabt, dass mein Vater mit uns besprechen wollte, wie möchte ich beerdigt werden, wie soll das alles aussehen, womit fühle ich mich wohl, der der hat, also als er noch sitzen konnte, ist er an seinem Computer gesessen und hat seine eigene Traueranzeige gestaltet.
Echt?
Mhm. Hat uns Listen gemacht, wer informiert werden soll, wen man auf keinen Fall informieren soll. Lauter
wer
so,
war das?
So her. Nein, einfach so, der hatte so, wozu, ja? Also, ja, okay, was braucht man jetzt auch nicht mehr am Schluss? Also wirklich, hatte da so ganz genaue Ideen, wie er das möchte. Und das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, also schon währenddessen auch.
Und war das mit einer Leichtigkeit gemacht? Du hast ja gesagt, er hatte sehr viel Humor. Und es klingt jetzt erstmal irgendwie, ja, es klingt nach, als hätte ihm es vielleicht sogar fast eine Freude gemacht. Also er muss sein, erstmal die Frage, das würde ja aber auch implizieren, dass er seinen Tod akzeptiert hat. Das vielleicht doch mal so als Frage vorher.
Ich glaube, er fand es ein bisschen schade, dass er sterben muss. Aber ich glaube, also er hat uns das auch nie spüren lassen, seine, ja, vielleicht die Ängste, die er gehabt hat oder so. Also das hat er immer versucht vor uns jetzt auch nicht so stark zu zeigen. Also ich denke schon, dass er nicht richtig einverstanden damit war. Aber er hat das einfach so umarmt. Also das Leben und auch den Tod.
Und die Traueranzeige, wie hat er die denn gestaltet?
Oh Gott, mein Vater. Ich habe ihm gesagt, die können wir auf keinen Fall, das geht nicht. Das können wir auf keinen Fall irgendwie losschicken. Das versteht kein Mensch. Letztendlich haben wir es aber so gemacht, wie er es wollte. Der hat sich von Achternbusch einen Spruch rausgesucht. Und zwar so ein Ausspruch von ihm, in Bayern möchte ich nicht einmal gestorben sein. Das fand er wahnsinnig lustig. Ja, das fand er unfassbar komisch.
Für die Nicht-Bayern, wer ist Achternbusch?
Ein ganz bekannter, also das sind alles Künstler im Grunde genommen. Ja, also er hat Filme gemacht, er hat geschrieben, der ist einfach so ein Unikum hier gewesen. Und mein Vater fand den auch großartig. Also er hat ihn fürchterlich gerne gemocht. Und er fand diesen Humor, diesen, weil er ja jetzt doch einfach in Bayern sterben muss, das ist ja jetzt ganz klar. Also fand er diesen Spruch so toll und hat gesagt, ja, das kommt auf jeden Fall auf die Karte drauf. Und meine Mutter und ich, wir haben uns immer nur so angeguckt und dachten, oh Gott. Ja gut, es stand am Schluss auf der Karte drauf. Ja, es stand auf der Karte drauf und irgendwie, ich meine auch gedacht, so, es ist so eine Willenserklärung, ja. Also, dass er selbst darüber dann noch mit quatschen will und das so bestimmt, weil das für ihn war das vielleicht auch so die Reise der Annahme dahin. So, ich mache das jetzt alles mit, ich weiß genau wo und wie und wer und was. Und vielleicht ist es dann einfacher.
Ne? Naja, wenn man halt den finalen Kontrollverlust so ins Haus stehen hat. Man kann am Leben nicht festhalten, egal was man will, egal wie sehr man will, egal was man investiert. Und dass man dann aber, also das hört sich jetzt fast negativ an, aber dass man dann letztes Mal die Zügel, soweit man kann, in die Hand nimmt. Und das ist so beides. Also hört sich für mich nach beidem an. Auf der einen Seite nach einer Annahme und auf der anderen Seite nach einem, okay, dann mache ich jetzt aber nochmal, die Kontrolle, die ich ausüben kann, übe ich jetzt auch nochmal aus. Ja. Das schien ja auch nicht, jetzt klar, jetzt sagst du so, ach Gott, ihr habt gedacht, das kann man doch nicht machen, aber ihr hattet ja jetzt auch nicht ein großes moralisches Dilemma da, ne, oder?
Nein, ja, aber vor allem
bei seiner Entscheidung.
Nein, er hat ja auch schon alle Leute von der Liste runtergestrichen, an die die Post gehen sollte, die das jetzt
die nicht verstanden überhaupt, hätten.
Also ein paar waren schon dabei, die haben danach sich dann mal getraut, dann mal zu fragen, was da eigentlich los war, aber nee, letztendlich war das dann auch eher so für die engeren Leute. Ja, das ist irgendwie lustig. Ich bin im Nachhinein total froh, dass wir das gemacht haben, so wie er das alles sich überlegt hatte. Er ist ja auch in einem Wald begraben, also wir haben ja so einen Baum irgendwie für ihn ausgesucht, allerdings auch mit ihm. Wir haben ganz viele Fotos immer von Bäumen gemacht und ihm die alle geschickt. Und meine Mutter hat sich da in irgendwie so einen Baum verguckt und das war halt so ein ganz schwindsüchtiger, voll komischer Baum. Ich habe den immer angeguckt und hab gedacht, das geht auf keinen Fall. Ja, es geht auf keinen Fall. Und ich immer so, komm, der und so, der ist doch viel besser. Das war irgendwie so eine wirklich total schöne Rotbuche, die stand so dick da und irgendwie war wie mein Vater, so vom Gefühl her, so ganz bemoost. Und dann irgendwie haben wir das dann irgendwie mit meinem Vater auch und haben wahnsinnig dann darüber gelacht, wie meine Mutter auf diesen schwindsüchtigen Baum und wie sie denn darauf überhaupt käme und so. Und letztendlich ist sie dann überstimmt worden. Und ja, das sind irgendwie schöne Erinnerungen, ja. Weil es halt lebendig, also es war lebendig, während man über den Tod spricht und immer so im Gespräch mit allen irgendwie. Jeder durfte was beitragen und in der Traurigkeit haben wir viel gelacht auch, ja.
Waren da noch mehr Leute beteiligt oder waren das jetzt du, deine Mutter, dein Sohn, dein Vater oder wer war da noch dabei?
Bei so was eurem, meinst du?
So in dem, also einfach in eurem engsten Familienkreis, alle die bei diesen ganzen Entscheidungen und bei den
Also bei den Entscheidungen, also wo es jetzt um sowas ging, waren tatsächlich jetzt nur meine Mutter, ich und mein Vater im Grunde. Ich bin Einzelkind, also von daher, und jetzt mein Sohn, der war damals 6, also den habe ich da jetzt nicht irgendwie einbezogen. Das fand ich jetzt so abstrakt irgendwie. Aber er war mit im Wald, wo wir uns die Bäume angeguckt haben. Also das ist schon, dass er das mitgekriegt hat und dass ich Fotos gemacht habe und ihm das erklärt habe. Aber er war jetzt nicht in dem Gespräch dabei, wo wir irgendwie da praktisch alles ausgefüllt haben zusammen. Da war er nicht dabei. Also wer natürlich immer an meiner Seite war, ist meine Lebensgefährtin. Die war da natürlich immer, nicht immer physisch da, aber war immer dabei, mit der habe ich natürlich viel drüber gesprochen. Die ist auch einmal mit in den Wald zum Fotografieren, die ist Fotografin, das war natürlich ganz praktisch. Die hat dann ganz tolle Bilder von den ganzen Bäumen gemacht und das war auf jeden Fall wahnsinnig große Stütze. Und dann mein Freundeskreis, die da auch alle natürlich mitgegangen sind, weil die alle meinen Vater so gut auch kannten. Ja, das war jetzt nicht irgendwie so ein entfernter Vater, der irgendwie, von dem man hört mal, man weiß, die haben irgendwie auch Eltern, die leben irgendwo, sondern mein Vater war ja immer mittendrin. Und deswegen haben die da auch alle sehr mitgelitten über die ganze Zeit auch.
Die waren wahrscheinlich auch alle bei der Beerdigung dann dabei.
Ja, wir haben also das alle zweigeteilt gemacht. Ja. Also wir haben tatsächlich, das hatte mein Vater sich auch gewünscht, wir haben tatsächlich die Beerdigung waren wirklich nur ich, mein Sohn, meine Mutter, meine Lebensgefährtin. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr später, als der Baum dann gerade so losknospt irgendwie, haben wir eine sehr, sehr schöne Trauerfeier gemacht, wo dann alle Freunde kamen und sehr viele meiner Freunde. Also es war toll, war ein ganz wunderschöner Tag. Mhm. Ja.
Und hatte sich das dann zum Ende hin denn, also du hast es vorhin einmal so gesagt, dass du meintest, manche Tage, da ging es ihnen dann schon so schlecht, dass man jetzt auch dann wusste, okay, heute können wir nicht mit Papa, Opa ein Kiroyal trinken, also dann tun wir jetzt eh nicht, aber ne, da können wir jetzt vielleicht nicht nochmal einen schönen Moment zusammen haben, sondern es geht ihm wirklich schlecht. War an den Tagen dann schon immer diese Angst auch so mit da, oh Gott, vielleicht ist es jetzt schon vorbei?
Nee. Also ich wusste dann schon, okay, jetzt bald ist es soweit. Also das.
Woran hast du das gemerkt?
Also einfach intuitiv zum einen, auch weil einfach die Schlaf- und Wachphasen sich immer mehr zu Schlafphasen auch gewandelt haben. Also man muss dazu sagen, dass mein Vater auch wirklich bis zum letzten Tag total da war und wach war. Also wenn er wach war, war wach und da. Mhm. Und hat sich noch mit allem irgendwie unterhalten und mitgestaltet und so. Also der war jetzt nicht irgendwie die letzten Wochen weg oder so, das gar nicht. Der war wirklich noch da. Und wir hatten eben dieses Glück, dass wir ja begleitet sind von diesem, ich sag's immer falsch rum, SAPV? Naja, auf jeden Fall von dem Dienst, ich sag's immer falsch, ja. Ich kann es mir irgendwie nicht merken, leider. Und die Ärztin und die Assistentin, unfassbar tolle Leute, die habe ich einfach auch ganz, ganz genau gefragt. Ich habe gesagt, wie ist denn das irgendwie, wie viel Zeit haben wir noch, wie sehen Sie das und so. Und der hat am Schluss hat er natürlich auch unfassbar viel Schmerzmittel bekommen, hatte dann so eine Schmerzpumpe, wo man dann ihm einfach auch, beziehungsweise ich habe das dann übernommen, ich ihm die Schmerzmittel gegeben habe und das war mir dann schon klar. Also das war uns dann schon klar, dass es jetzt die letzten Tage sind. Auch verändert sich einfach auch der Mensch. So, man sieht es ihm auch an. Ja, also fand ich jetzt schon, das habe ich schon gesehen. Und ich habe mich da einfach auch, ich habe dann auch immer zu der Ärztin gesagt, ich würde es gerne genau wissen, wie es ist. Also mich hat das dann eher, mir hat das dann so eine Sicherheit gegeben, einfach zu wissen, was kann ich ihm noch Gutes tun, irgendwie es.
Was waren Sachen, die zum Ende hin?
Also was ich zum Beispiel total hilfreich fand, war, dass sie mir gesagt haben, dass Angehörige oft dazu neigen, dann am Schluss so ganz viel zu streicheln und ganz viel denen immer zu betatschen und zu machen und zu tun, was irgendwie natürlich ist. Aber sie haben, und das ist mir für mich ganz ganz einleuchtend gewesen, mir einfach erzählt, dass die Menschen auch kurz bevor sie sterben zur Ruhe kommen möchten.
Ja.
Dass die nicht loslassen möchten können, ne? Und nicht möchten, dass da immer noch ständig an ihnen rumgefummelt wird. Ja. Und das fand ich toll und wichtig, dass man solche Gespräche mit Menschen, die sich auskennen, führen konnte. Ne? Also das ist, sie haben ja trotzdem so Musik und dass man halt guckt, dass irgendwie die Füße warm sind oder so, solche Sachen sind schön und helfen. Ja, so
basale
und so.
Geschichten dann auch, dass man auch da ist.
Richtig.
Und hattet ihr noch mal so ein, erinnerst du dich an das letzte Gespräch, was du mit ihm hattest?
Ja, da war mein Sohn auch noch mit dabei und da habe ich dann schon irgendwie auch gemerkt, dass er wusste, dass es das letzte Mal war. So, ja, doch schon, das wusste ich. Und wir haben dann eigentlich tatsächlich an dem letzten Tag, haben wir dann eigentlich nur noch so medizinische Sachen irgendwie besprochen, Es waren so irgendwie, es ging um sein Wohlbefinden und sowas. Und aber ich hab nie so den Eindruck gehabt, dass es irgendwie sowas Ungesagtes gab, was ich gerne noch irgendwie gesagt hätte. Oder es reden ja immer viele Menschen davon, so, ach Gott sei Dank konnte ich am Sterbebett noch dies und jenes und ich hätte doch gerne noch das und das. Und das hatte ich nie, weil wir ja immer so viel geredet haben. Ja, also das ist schon schön, dass ich einfach denke, so, das ist jetzt nichts ungesagt, das ist nichts übrig geblieben und
Das hat dann wahrscheinlich hilft ja dann auch bei dem Loslassen, beidseitig, dass man loslassen kann und dass er auch weiß irgendwie, er konnte dann, es ist auch okay, jetzt zu gehen, es ist alles gesagt.
Ich glaube, dass er das wusste, Also, ich meine, für mich, was wirklich sehr, sehr eindringlich war, ist diese Erfahrung von diesem letzten Tag, weil an dem letzten Tag haben wir gemerkt, dass er nicht mehr aufstehen kann. Mhm. Und mein Vater ist bis zuletzt, obwohl er wahnsinnig schwach war, immer noch aufgestanden. Er ist selber auf die Toilette gegangen, er ist einfach gestanden.
War auch heftig,
was
oder?
Total heftig ist. Der wollte keinen Rollator, der hat sich gegen alles irgendwie erwehrt. Der wollte aus eigener Kraft und er ist wirklich an dem Tag gestorben, wo er selber verstanden hat, ich kann jetzt nicht mehr aufstehen. Und er wollte aber unbedingt. Und von mir und meiner Mutter war immer der größte Horror. Er fällt, stürzt, wir müssen den Krankenwagen holen und er ist im Krankenhaus. Und das wollten wir mit allen Mitteln verhindern. Ja. Und das war halt, das war so unser oberstes Gebot. Wir müssen verhindern, dass er ins Krankenhaus kommt. Ja. Das war so der größte, wirklich der allergrößte Horror für uns, diese Vorstellung. Und ich habe das Gefühl, dass mein Vater an dem Tag verstanden hat, okay, also da ist
sonst würde vielleicht auch sowas kommen, ne?
Sonst würde dann würde ein Pflegedienst und dann wird er in ein Pflegebett, er müsste aus seinem Bett raus, das wollte er auch nie. Er hat immer gesagt, er will in seinem Bett bleiben und ich meine, der hatte echt ein verrücktes Bett. Also
das
so, wo man kaum,
mich jetzt aber gar nicht.
Wo man kaum rankam. Der hatte irgendwie so eine kleine Höhle irgendwie im Zimmer mit meiner Mutter. Und da konnte er immer auf so einen wunderschönen Baum gucken aus dem Fenster, vom Bett aus. Und er wollte da nichts verändert. Also er wusste auch, da passt kein Pflegebett rein irgendwie dort. Und diese Vorstellung, dass das verändert wird, war für ihn so schlimm, ja, dass ich einfach glaube, der hat an dem Tag gesagt, so, jetzt reicht's. Mhm. Das kann ich nicht mehr, das machen. Mhm. Das ist mir das Wichtige, das ist meine Selbstständigkeit, die verliere ich jetzt. Und dann konnte er gehen. Ja, mhm. Das ist, also das glaube ich ganz, ganz genau, dass es so war.
Also das ist ja, da gibt's ja ganz viele spannende Geschichten darum, um dieses wirklich die letzten Momente, was passiert, wenn der Mensch innerlich sich damit abfindet, mhm, oder entscheidet, jetzt auch zu gehen. Das, mhm, ist, finde ich, ja, total heftig. Und du hast es ja auch schon angedeutet, ihr habt das ja dann auch gemerkt. Und dann wart ihr die ganze Zeit dann da und habt dann wirklich auch so seine, mhm, letzten Momente, mhm, miterlebt?
Mein Vater hat, das ist auch sehr, sehr typisch für ihn, der hat, glaube ich, die einzige kurze Stunde genutzt zu sterben, wo meine Mutter und ich geschlafen haben tatsächlich. Mhm. Also ich habe die letzten Tage da übernachtet, mhm, irgendwie auch. Und ja, und das ist so, aber das bestätigt auch so ein bisschen, glaube ich, das, was die Ärztin uns erzählt hatte, dass die Menschen auch so eine Ruhe haben wollen dann. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, dass mein Vater das, wenn er das mit beschleunigen konnte oder wenn er da einen Zeitpunkt für sich mitwählen konnte, wo ich irgendwie inzwischen wirklich von überzeugt bin, dass das so ist, dann war das der, wo er einfach wusste, so jetzt regt er niemanden auf, jetzt kann er einfach gehen. Ja. Und ja, jetzt ist gut.
Ah, ja.
So ein, mhm, guter Zeitpunkt. Mhm. Und ja, so, mhm, war das.
Und dann seid ihr nochmal zu ihm, seid ihr natürlich dann, also.
Ja, mhm, also meine Mutter hat sich ganz schwer damit getan. Wir haben ja viele Vorgespräche gehabt und da ging es auch wieder immer wieder um dieses Thema, behält man den Toten, also ja, das ist dann auch so abstrakt auf einmal, so, ja, den Toten, ja, das, ja, war mein Vater.
Ja.
Also,
ja,
nicht der Tote, sondern mein Vater. Behält man den Toten zu Hause, wurde immer gefragt und wie und was und so. Und meine Mutter hat sich wahnsinnig davor, glaube ich, gefürchtet. Mhm. Also diese Vorstellung, dass man sie immer so, ja, man kann doch da nicht jemand noch 2 Tage. Und das war für sie irgendwie, das hat sie sich irgendwie nicht so gut vorstellen können. Obwohl wir meine Großmutter auch zu Hause gepflegt haben und die auch gestorben ist. Und ich war gerade in Italien, als das passiert ist, und die auch noch gewartet haben, bis ich dann kam. Also eigentlich
hatten wir diese Erfahrung
schon mal, mhm, ja. Aber ich glaube, das ist immer noch mal was anderes, irgendwie bei deinem Lebenspartner, ja, mit dem meine Mutter ja über 45 Jahre verheiratet war, ja. Mhm. Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen, glaube ich. Aber ich weiß im Nachhinein, dass das gut war, dass wir einfach unsere Zeit noch hatten mit ihm und dass wir uns richtig von ihm verabschieden konnten. Mhm. Das ist jetzt auch was ich mit meinem Sohn nicht gemacht habe. Mhm. Ja.
Der hat den toten Opa nicht nochmal
gesehen. Nein, der hat ihn nicht gesehen. Der war auch verrückt, wie es so ist, war der mit seinem Papa in Quarantäne.
Naja.
Corona-Quarantäne. Also er hätte auch gar nicht, wäre vielleicht auch gegangen, aber wer weiß. Ich habe das so auch als Zeichen gesehen, dass das, mhm, einfach, dass es irgendwie so ist, wie es ist. Und ja. Genau, so war das.
Ja, ist es, wie fühlt es sich für dich jetzt an, so da nochmal reinzugehen in die Situation, in die Zeit?
Ich glaube manchmal, ich habe in dieser Phase hin zu dem Tod schon so viel an Trauerarbeit und Verarbeitung im Grunde genommen gehabt. Also, mhm, mir ging es in der Phase viel schlechter, als es mir jetzt geht. Ja? Ja. Also viel, viel schlechter, weil ich einfach immer so, am Anfang dachte ich immer noch, ich muss ihn retten. Klar, mhm, ja, ich dachte mal, mein Gott, was bin ich für eine schlechte Tochter? Ich reise jetzt nicht bis ans Ende der Welt und suche die Medizin.
Mhm. Mhm. Was natürlich eigentlich ja auch, ja gut, aber das hast du vielleicht ja dann auch von deinem Papa, so dass man irgendwie denkt, das kann man doch noch lenken.
Ja, das kann man noch machen. Irgendwas kann man da noch machen.
Nein, wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen.
Mhm. Ja, das habe ich am Anfang gedacht, nee, das kann gar nicht sein. Also, ja, weil ich konnte mir auch ein Leben ohne meinen Vater nie vorstellen.
Ja.
Wie, mein Vater, der ist ja immer, ja, da.
Immer da. Mhm.
Wie jetzt?
Ja. Mhm. Ja, kann ich gut nachempfinden. Also, ich habe ja auch so eben so ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater gehabt, auch mit vielleicht nicht zweimal täglich telefonieren, aber schon eigentlich einmal täglich.
Ist ja auch zweimal, ist ja auch recht.
Ja, aber warum nicht? Ja, warum nicht? Also ich finde jetzt so nach all dem oder mit all dem, was du gesagt hast, merkt man ja auch, wie viel Schönes darin liegt, wenn man so eine große Nähe als Familie hat. Das ist ja, also wie viel Positives euch das auch beschert hat. Und das ist ein Geschenk. Also viele, in vielen Familien ist das, warum auch immer, nicht möglich, so diese große Nähe zu haben. Und ich meine, wir leben alle für unsere Beziehungen. Wir leben alle für die Liebe, die wir miteinander irgendwie spüren. Und warum nicht das dann auskosten? Weißt du, da wurde, da war so viel Freude und Leichtigkeit in eurem Verhältnis. Das hast du ja gesagt. Also,
ja. Und es ist auch, so, mich fragen ja ganz viele oft auch so, ja, und wie ist das jetzt? Und vermisst du deinen Vater sehr? Und so, natürlich vermisse ich meinen Vater. Also wie gesagt, ich schaue irgendwas im Fernsehen, ich lese irgendeinen Zeitungsartikel, ich habe irgendeine Begegnung mit irgendeinem verrückten Menschen und so, dann denke ich mir so,
das
Gott,
muss er wissen.
Das würde ich ihm jetzt so gerne erzählen, schon wissend, was er meistens dazu sagen würde, aber einfach so dieses Ding. Und dann ist es aber wirklich so, und das ist für mich das blödes Wort, aber so das Fazit von dem Ganzen ist tatsächlich, mein Vater ist für mich mehr anwesend als abwesend. Der ist mehr da, als dass er weg ist. Und das ist toll.
Ja.
Ja. Das ist toll, weil er einfach immer bei mir ist. Der ist in allen Gedanken, in allem Schönen, in allem Schrecklichen. Also wie gesagt, ich schaue Nachrichten, ich weiß sofort, mein Vater, was der wieder zu diesem ganzen Wahnsinn sagen würde. Ja. Das weiß ich einfach. Und ja, das gibt mir auch viel Halt. Und schön, dass ich weiß, es kann nicht weggehen. Also das ist einfach in mir. Das ist
Das ist dann wahrscheinlich wieder genau das Besondere an dem, so lange Zeit mit dem Vater auch gehabt zu haben. Ne? 44 Jahre mit dem eigenen Vater gehabt zu haben, wo der eigene Vater präsent war die ganze Zeit. Wen kennt man schon 44 Jahre lang?
Ja, meine Mama noch.
Ja, gut.
Die kenne ich jetzt schon 45.
Und pflegt ihr heute, jetzt ist es ja erst ein Jahr her, also es hat sich jetzt gerade gejährt, der Todestag, pflegt ihr trotzdem schon jetzt mit deiner Mutter oder auch mit deiner Partnerin und deinem Sohn, pflegt ihr Rituale, so Erinnerungsrituale?
Was wir machen, ist natürlich, dass wir den Baum besuchen.
Ja, der ist hier auch in der Nähe.
Der ist in der Nähe, genau. Der ist
in
hier
München?
In Dietramszell ist das. Das ist also unweit von München, keine Stunde. Und das Schöne ist, dass eben sowas, ein Baum besuchen, ja kein Friedhofsgang ist, sondern irgendwie, man geht dahin, es ist wunderschön. Es ist der wunderschönste Ort, den man sich vorstellen kann. Er ist friedlich, er ist fröhlich, er ist leicht, er ist Natur, er ist Wasser, er ist Himmel, er ist Bäume. Und es gibt eine ganz tolle Eisdiele.
Und dein Vater liebt
Freude, Eis. Ja, das zum einen. Sehr zur Freude auch von meinem Sohn. Man kann ganz toll da essen. Es ist irgendwie, das ist für uns ein schöner Ausflug. Es ist nie irgendwie, oh Gott, jetzt ist mal wieder und jetzt ist irgendwie erster Todestag und jetzt ist irgendwie Weihnachten. Sondern wir haben immer plötzlich das Gefühl, oh, wir würden gerne hin. Natürlich sind wir an seinem Geburtstag da gewesen. Und also es gibt schon die Momente. Aber was wir zum Beispiel machen, ich habe von einer Freundin von mir, was ich total schön fand, die hat mir eine Kerze geschenkt, so eine ganz große, wie so eine Taufkerze und so zum selber Bemalen so Stifte, so mit so Kerzenfarbe. Und sie hat gesagt, ach, weißt du, als meine Oma gestorben ist, wir haben das bemalt und dann haben wir die immer überall hin mitgenommen, wo wir gerne die Oma dabei gehabt hätten. Und vielleicht ist es ja auch was für dich irgendwie. Und dann habe ich mit meinem Sohn eben diese Kerze bemalt und die nehmen wir jetzt immer überall hin mit und die brennt dann da immer und ist dann so dabei. Und das ist schön. Also sowas finde ich so ein tolles Ritual eigentlich. War ich meiner Freundin sehr dankbar, dass sie diese tolle Idee hat.
Ja, das fällt vielen ja gar nicht leicht, irgendwie so Rituale zu finden, auch in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich uns mit Trauerritualen oder so überhaupt mit den Toten nicht so viel auseinandersetzen. Deswegen sehe ich das ja auch immer so ein bisschen als für alle, die zuhören, immer auch als so eine kleine Inspiration. Und ich glaube, wenn man das hört, kann man auch denken, was soll denn das jetzt? Aber das hat auch Anna mal so toll gesagt, das, was man auf jeden Fall will, bekommt man ja sowieso nicht. Also, dass der Mensch wieder lebt, zum Beispiel. Das ist ja, man weiß, das ist so ein bisschen das Los des Trauernden und jeder ist irgendwann in seinem Leben mal Trauernde oder Trauernder, dass man den großen Wunsch nicht mehr erfüllt bekommt und dann findet man halt Dinge, die so second best options sind und die wären dann aber auch schön und total wichtig und da finde ich es immer toll, was auch zu hören, wie Leute damit, was so gefunden wird, auch rein so was Handfestes irgendwo, ne? Und jetzt, wie war es bei euch mit Weihnachten? Also ihr hattet ja dann einen Weihnachten schon ohne ihn und jetzt steht dann auch bald wieder Weihnachten an.
Also natürlich mit der Kerze.
Ja, ja, das ist klar.
Das ist klar. Natürlich dabei. Ach,
auch ein bisschen mit auf deine Mutter schielen, wie es der jetzt auch damit geht.
Ach, meine Mutter ist wirklich, die macht das toll. Die ist ganz, ganz, also ich finde sie wahnsinnig tapfer und wahnsinnig stark in dem, wie sie das nimmt und wie sie das macht, weil man darf einfach nicht vergessen, die waren 46, ja, also auf jeden Fall sowas in dem Dreh verheiratet und haben jetzt nicht, wie das so heute ist, dass man dann irgendwie auch mal wochenlang getrennt verbringt, sondern meine Eltern haben sehr, sehr viel zusammen gemacht, ja. Und ja, das ist für sie schon ein riesen, riesen Verlust auch, ja. Und
wie alt ist deine Mutter jetzt?
Meine Mutter ist 75. Und aber sie ist ja genauso eng eingebunden, wie mein Vater früher eingebunden war. Und es hat sich dadurch nichts verändert, auch von meinem Gefühl. Ich kümmere mich natürlich um meine Mutter. Das ist für mich ganz selbstverständlich, dass ich für sie da bin. Und das ist auch das, was ich meinem Vater irgendwie noch so geben kann im Jetzt, dass ich mich um meine Mutter kümmere. Ja. So, und da, das ist für mich auch gar keine Frage. Das ist so ganz natürlich da. Und für sie ist es schön. Die ist einfach eine ganz glückliche, fröhliche Oma. Die, ja, die ist sehr, sehr viel mit meinem Sohn auch. Und ich glaube, das tut uns allen gut.
Also du würdest schon wahrscheinlich sagen, oder, dass jetzt dass der Tod so traurig er war, dass er aber bei euch nicht was Fundamentales verändert hat?
Ja, natürlich hat er viel verändert, aber er hat jetzt nichts an dem Liebesgefüge meiner Familie verändert. Also es ist jetzt nicht, dass dadurch, dass mein Vater weggegangen ist, dass das nicht mehr, also natürlich klafft ein Loch, aber es ist trotzdem genügend da, was uns zusammenhält und was uns erinnert und was schön ist. Deshalb hat sich nicht wirklich fundamental jetzt also ich, ehrlich gesagt, ich kann das nicht so richtig beantworten, weil es natürlich hat sich fundamental was verändert, aber die wichtigsten Dinge sind geblieben. Das ist einfach der Zusammenhalt und die Liebe und auch das Gedenken an meinen Vater, und das wird ständig von ihm sprechen. Der ist halt immer da. Ja. So, er ist einfach immer da.
Dann hat er ja jetzt auch zugehört.
Na, bestimmt.
Du hast, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass du manchmal auch denkst, wenn du ihm was sagen willst, dass er es ja sowieso schon weiß.
Ja.
Glaubst du auch an sowas wie, also du hast ja gesagt, er ist immer da. Glaubst du auch an sowas wie so eine Art Präsenz von Seele, von Geist?
Ja, die Energie ist da, total. Ja.
Also. Manchmal auch, kannst du es manchmal so ganz deutlich auch so spüren, dass sie in manchen Momenten stärker da ist. Manche sagen ja auch wirklich, sie ist so richtig so physisch spürbar.
Ja, sie ist wie doch, das ist wie so allumfassend. Also wie, ich fühle mich immer in ihr geborgen. Ganz stark.
Wow. Richtig schön. Richtig schön. Ja, kann man fast nur beglückwünschen. Das ist wirklich toll, weil das, was wir ja eh nicht verändern können, ist halt eben, dass die Lieben irgendwann gehen. Und wenn sie so gehen und so trotzdem bei einem bleiben, ist es wahrscheinlich das Schönste, was irgendwie geht.
Das ist es, ja. Also ich glaube, so selbstbestimmt und so friedlich ist auf jeden Fall wünschenswert, dass man sich von der Welt so verabschieden kann.
Ja, eine in vielerlei Hinsicht jetzt ein, aber auch eben in dieser Hinsicht vielleicht mal eine andere Geschichte, als wir sie jetzt hier bisher im Podcast gehört haben. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, Lia, dass du uns da reingeholt hast. Nicht nur mich in dein Zuhause, auch in deine Welt, auch in, dass du alle, die zugehört haben, ja auch in dieses sehr persönliche, sehr besondere Verhältnis zu deinem Vater reingeholt hast.
Ja, ich danke dir auch fürs schöne Gespräch, Sarah. Ja. Danke, danke.
Gerne. Vielen Dank an euch zu Hause auch fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt all den Leuten, denen es vielleicht in einer Situation helfen würde, ob das jemand ist, der vielleicht auch gerade, ja, dem vielleicht ins Haus steht, dass er jemanden verlieren wird oder der jemanden verloren hat. Natürlich auch immer die jemanden verloren hat. Und Wenn ihr Lust habt, eine Frage zu stellen an Anna, von der wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, die ja professionelle Trauerbegleiterin ist, dann könnt ihr sehr gerne eine E-Mail schicken an hallo@trauerei.org. Und in regelmäßigen Abständen gibt es dann nämlich eine Sonderfolge mit Anna, in der sie dann eure Fragen rund um das Thema Trauer beantwortet. Und damit nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Habt einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo@trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig Extra-Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.